Jo, dann läuft alles. Dann begrüße ich euch alle im neuen Jahr. Wünsche guten Rutsch gehabt zu haben und so. Frohes neues Jahr. Jo, ich habe euch mitgebracht. Ihr kennt das. Kennt das jemand nicht mit der Evaluierung? Kennt ihr alle, ne? Drei Päckchen. Einmal Übungen, einmal Vorlesungen, einmal erweiterte Übungen. Könnt ihr Kommentare ablassen, könnt ihr auch sein lassen. Im Moment hat das noch gar keine Gruppe richtig genutzt. Eine war mal da und hat mal so gefragt, ja, irgendein Spezialfall Intel. Ansonsten ist da noch keiner angekommen bei mir, irgendwas zu fragen. Insofern könnt ihr die Qualität wahrscheinlich auch nicht so wirklich beurteilen, ne? Wenn keiner da ist. Aber ich gebe es mal aus. Ihr könnt euren Kommentar abgeben. Jo, würde mich freuen, wenn ich Feedback kriegen würde. Also gut, erweiterte Übungen wahrscheinlich eher nicht, nachdem es keiner nutzt. Aber den Rest, da könnt ihr euch natürlich auslassen. Ihr kennt das. Könnt da irgendwelche Kommentare dazu schreiben. Könnt eintragen, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet.
Welche von diesen Kommentaren, also bei der Evaluierung, sind bisher so am ehesten hängen geblieben? Gibt es ja manchmal ganz lustige?
Lustige?
Okay, einfach nur an die, was ich erinnere. Muss auch nicht lustig sein.
Also spontan erinnere ich mich an nichts. Ich erinnere mich immer, also was ich mich erinnere, es fluchen immer alle über Intel, wie man so einen vermurksten Prozessor bauen kann. Ich freue mich immer drüber, weil da kann man an dem vermurksten Ding, da kann man alles zeigen, ne? Da ist irgendwie alles eingebaut, was irgendwie existiert. Ja, sonst fällt mir spontan nichts ein. Ich sammle dann ja alle Anmerkungen von euch und wir sind ja auch angehalten, die hinterher dann fortzuführen. Ich zeige euch die am Ende des Semesters, da könnt ihr gucken. Könnt ihr den besten Kommentar prämieren, wenn ihr wollt. Jo, okay. Ich danke euch für die Abgaben, soweit ich sie dann habe. Soweit ich sie dann hätte. Also ein Grüppchen hat abgegeben. Wo ist der Rest? Ihr wisst, ihr sollt noch eine Aufgabe machen, so langsam. Ne? Kommt mal eine Pötte. Jo, nachdem heute ja so ein, ich will nicht sagen Brückentag ist, aber fast Brückentag, ne? Sind wir heute anscheinend noch weniger, als wir sowieso schon waren. Insofern habe ich mir mal als heutiges Thema so einen Einschub ausgedacht, rausgesucht. Stand bisher noch in den letzten Jahren nicht auf den Folien, hat sich aber mal rausgestellt, das ist irgendwie so ein Punkt, wo irgendwie keiner so echt Ideen hat. Profiling. Mein Profiling an sich, wisst ihr alle, GCC-PG, bla bla bla. Dann kriegt er so eine lange Liste, so viele Millisekunden hat sich das Programm in der Funktion aufgehalten, so viele Sekunden da und die Funktion wurde so oft aufgerufen und von der und dann kann man sich da Stunden mit beschäftigen, trainieren und dann weiß man, da ist das Problem. Hier haben wir ja das Problem GCC-PG, vergesst es, ne? Weil der Code wird ja erst zur Laufzeit kompiliert, Just-in-Time-Compiler. Da ist nichts mit Code instrumentieren in dem Sinne. Das ist das eine. Das zweite Problem ist, wenn wir dann, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir haben etliche Register fest zugewiesen, damit beim Just-in-Time-Compilen in diesen Registern immer bestimmte Werte übergeben werden, beziehungsweise diese Register frei sind, dass man sie benutzen kann in dem Just-in-Time-kompilierten Code. Also wir hatten zum Beispiel immer einen Pointer in einem Register, der auf die Zustandsstruktur zeigt. Und der Pointer war da immer drin, mit dem Vorteil in den Schnipseln. Man braucht nicht im Schnipsel den Pointer erstmal sich zu holen und dann zu verarbeiten, sondern der Pointer steht schon im Register. Das mag ein Profiler gar nicht. Ein Profiler möchte seine Register so belegen, wie er das gerne hätte. Also, so ein GCC-PG könnt ihr vergessen, funktioniert nichts. Da geht nichts. Noch ein Punkt. Gerade unsere kurzen Schnipsel, da kommt es immer unheimlich drauf an, dass der Compiler letztendlich alle Register zur Verfügung hat. Wenn ihm da auch nur ein Register geklaut wird, dann kommt der Code, der unten rausputzelt, ganz anders raus unter Umständen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Register fehlt, ja, dann muss er da mit Speicherzugriffen und so rummachen. Das heißt, wenn ich da dem Compiler ein Register klaue, dann ist das mit dem Profiling, da kommt plötzlich ganz was anderes raus. Das ist nicht ganz so schlimm bei etwas größeren Funktionen. Da fehlen meistens eh ein paar Register. Wenn noch eins fehlt, egal. Aber wenn man so Mini-Schnipsel hat, wo eigentlich nur ein Registerzugriff drin ist und dieser Registerzugriff funktioniert nicht mehr, weil das Register nicht mehr frei ist, dann kommt plötzlich ganz was anderes raus. Jo, jetzt die Frage, was kann man da tun? Na, gut, einen Teil habe ich euch jetzt schon hingeschrieben. Hier das Profiling, ne? Compiler-Optimierung sehen dann plötzlich anders aus. Ja, die Code-Generierung, haben wir gesagt, da braucht man ein paar Optionen für. So Registeroptionen gehen nicht mehr. Eingefügter Code verfälscht das Ergebnis. Ja, ein JIT-generierter Code, den kann ich nicht im Voraus instrumentieren. Wie soll es funktionieren? Ne? Ich könnte höchstens die Schnipsel instrumentieren und die instrumentierten Schnipsel dann zusammenkleben.
Code-Instrumentierung für Profiling nicht generell eher unangenehm, weil man dadurch, dass man den Code instrumentiert, den Code verändert, den man profilen will. Also das ist auch ein ganz normaler Fall, wenn man jetzt nicht
Da hast du recht.
irgendwie Dinge tut.
Du hast natürlich recht, klar. In dem Moment, das kennt jeder, wer misst, misst schon was anderes, als eigentlich echt da ist, weil das Messen alleine schon irgendwie die Messung beeinflusst. Aber wie ich gerade gemeint habe, so, wenn man ein bisschen größere Funktionen hat, ist das nicht so dramatisch, wenn jetzt am Anfang so ein klein bisschen was steht und am Ende ein klein bisschen was steht. Es beeinflusst auch, keine Frage, aber nicht so dramatisch. Aber wir haben jetzt mit unseren Schnipsel, das sind ja alles Funktionen, die bestehen nur aus ein, zwei Instruktionen, mehr sind es ja nicht. Und wenn ich jetzt zu den ein, zwei Instruktionen noch zwei am Anfang dazuklebe und zwei ans Ende dazuklebe, dann, ne, dann haben wir dramatisch was geändert. Also von daher, das will man so nicht. Und genauso, wenn man jetzt, also was man machen könnte, man könnte natürlich die Schnipsel instrumentieren lassen. Und das Instrumentierte klebt man dann mit in den Cache, ne, dass man die instrumentierten Schnipsel da reinklebt. Okay, zum Teil funktioniert es nicht, weil die Schnipsel schon gar nicht mehr gebaut werden können. Aber wenn man sie dann bauen könnte, sagen wir mal, und jetzt die instrumentierten Schnipsel zusammenkleben würde, ginge vielleicht noch. Allerdings nicht so, wie der GCC das mal macht. Weil der braucht immer die Adresse von der Funktion. Und die Adresse von der Funktion haben wir nicht mehr, weil die Schnipsel ja irgendwo hingeklebt waren. Geht das auch nicht wirklich. Jo, also von daher, das, was der GCC macht, funktioniert von der Methode her eigentlich gar nicht mehr. Und es würde, selbst wenn es dann funktionieren würde, das Ergebnis fürchterlich verfälschen. Jo, aber eigentlich hätte man ja ganz gerne Profiling, ne? Gerade in der virtuellen Maschine, ihr wisst, gerade die soll schnell sein. Ich meine, jedes Programm soll schnell sein, aber bei manchem ist dann das nicht so dramatisch wichtig wie jetzt in diesem Falle.
Zum Verständnis, wollen wir jetzt gerade unsere virtuelle Maschine profilen oder das, was wir auf der virtuellen Maschine laufen lassen?
Die virtuelle Maschine. Okay, hätte ich sagen sollen. Also hier jetzt die virtuelle Maschine beschleunigen, eigentliches Ziel. Und damit wir wissen, wie wir es beschleunigen können, die virtuelle Maschine profilen, dass wir den Just-in-Time-Compiler schneller kriegen, dass wir das Memory-Management schneller kriegen, die Bus-Callbacks schneller kriegen, diese Geschichten. Ja, guter Einwand. Jo, irgendjemand eine Idee?
Typischerweise so Just-in-Time-Compiled-Code oder anderen Code, wo man vorher nicht Instrumentierung einfügt, zu profilen, ist ja in regelmäßigen Abständen zu unterbrechen, den Programmzähler anzugucken und darauf sich dann halt zu überlegen, was das bedeutet, dass das Programm da steht, wo er steht. Und da hat man dann eine Pause, wo man auch drüber nachdenken kann. Was
ja, okay, genau.
Weil den Code, der eigentlich läuft ja an.
Genau. Gut, andere Idee, also zu der Idee kommen wir gleich. Das ist letztendlich die Idee. Andere? Ja.
Naja, was man außerdem ja auch machen kann, ist, vielleicht hilft es ja auch einfach schon, was bei der Code-Erzeugung mitzuzählen, zum Beispiel, welche Schnitzung man wie oft erzeugt und solche
Dinge. Ja. Hast recht, das geht nur leider nicht automatisch. Ne? Da muss ich irgendwie Code selber noch mir ausdenken.
Ja, das müsste man in die Virtual Machine eben checken.
Das muss ich einmal einbauen, irgendeinen Zählmechanismus, und dann könnte er beim Einfügen der Schnipsel mitzählen, welchen Schnipsel er wie oft generiert hat. Und so ähnlich natürlich auch könnte er mitzählen in den Schnipseln, welchen Schnipsel er wie oft ausgeführt hat. Muss ja nicht das gleiche sein, ne? Nee, die habe ich mir letzte Woche irgendwann ausgedacht. kriegt ihr aber noch, falls ich es vergessen sollte, nochmal dran erinnern. Also ihr kriegt auf jeden Fall alle Folien, die ich habe. Kein Problem. Jo, okay, also das, was Max gesagt hat, wäre natürlich ein schöner Punkt, wenn man das hätte. Anzahl der Schnipsel und wie oft die Schnipsel ausgeführt werden. Das wäre natürlich ein schöner Punkt, weil... Ja, wenn ich weiß, Schnipsel XY wird milliardenfach ausgeführt, dann kann ich mir mal Gedanken darüber machen, diesen Schnipsel kleiner zu machen, schneller zu machen, was weiß ich. Ne? Ihr kennt das. Wenn es darum geht, ja, wie oft wird jeder welcher Schnipsel eingefügt, ist das interessant?
Auch drauf kommen, dass irgendwie das Konzept falsch ist und man an einer ganz anderen Stelle irgendwo arbeiten muss. Ja, also dass ich irgendwie, weiß ich, nicht mehr auf Codegröße optimiere, sondern auf, weiß nicht, dass alles in Cache reinpasst oder sowas.
Ja. Hast du recht, ne? Wie üblich, Daten sammeln, erstmal Krake und da mal drüber nachdenken, was sagt einem das Ganze? Jetzt ist nur die Frage, könnte einem das was sagen? Also jetzt das einmal, wie oft welcher Schnipsel ausgeführt wird, auf jeden Fall, das haben wir schon. Und wie oft welcher Schnipsel eingefügt wird?
Also ein sehr, sehr häufig erzeugter Schnipsel, der aber jedes Mal nur einmal ausgeführt wird pro Erzeugung, sollte in der Erzeugung auch nicht teuer sein. Hingegen in Schnipsel, also wenn wir jetzt rausfinden würden, dass wir bestimmte Bereiche haben, die erzeugen wir selten und führen sie oft aus oder umgekehrt, unterscheidet das halt so ein bisschen den Trade-off, wie viel Sinn macht es an der Stelle zu optimieren. Also was man oft erzeugt, aber immer nur einmal ausführt, dann ist es wahrscheinlich dann besser, was zu haben, was man wirklich einfach nur hinklatschen kann, auch wenn es nicht das Optimalste ist. Während bei Dingen, die man selten erzeugt und die quasi immer nur in Schleifen stehen, man vielleicht tatsächlich auf die Code-Erzeugung mehr Zeit verwenden kann, um im Gegenzug die Ausführungszeit zu senken.
Zusammengefasst, interessant ist eigentlich sozusagen das Verhältnis dieser zwei. Ja, es ist, die Anzahl an sich ist eigentlich wurscht. Ich meine, lasse ich meine virtuelle Maschine einfach ein paar Stunden länger laufen, dann ist die Anzahl größer. Das sagt mir gar nichts. Aber das Verhältnis, da macht vielleicht Sinn, wenn ich weiß, so wie du sagst, das wird nur selten ausgeführt, weil selten in der Schleife, dann schnell reinklatschen und lass gut sein. Ja. Ne?
Wenn ich das, was Max sagt, jetzt zu Ende führe, dann will ich eigentlich für Dinge, die ich nur einmal ausführe, gar keinen Code erzeugen, sondern die interpretieren und irgendwo mitzählen, wie oft ich die schon interpretiert habe. Und erst danach Code-Schnipsel erzeugen.
Wäre vielleicht dann einer der Optimierungsschritte. Ne? Dass man sagt, ach komm, da generieren wir keinen Code, den führen wir einmal schnell aus und danach vergessen wir den Code-Schnipsel. Ja, weil ne, also typische Sachen irgendwie so an den CR-Registern rumzumachen, Kontrollregister, die werden beim Initialisieren vom Betriebssystem einmal geschrieben und danach nicht wieder angepackt. Dafür jetzt Code zu erzeugen, ist eigentlich Quatsch. Ne? Kann man genauso gut interpretieren. Jo, okay, also mitzählen hätte was. In jeglicher Form, wie du sagst. Ne? Sammeln wir erstmal, dann denken wir drüber nach. Jo, an sich geht es uns um Zeit, nichts anderes. Es ist eigentlich völlig schnupsel, wie das Ding unter der Haube funktioniert. Hauptsache, viele Instruktionen in kurzer Zeit ausgeführt. Jo, wie messen wir Zeit? Jo, in der Linux-Welt oder Unix-Welt allgemein, get time of day, Zeitmessung, fertig. Genauigkeit, ja, kommt ein bisschen auf die Implementierung und das Betriebssystem an, auf dem das läuft, aber so, also der System Call ist designed für Mikrosekunden. Ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, in der virtuellen Maschine ein Linux installiert, dann dauert das, keine Ahnung, halbe Stunde. Halbe Stunde auf Mikrosekunden gemessen, reicht locker die Genauigkeit, kein Problem. Wenn es jetzt darum geht, was weiß ich, auszumessen, wie lang läuft ein Schnipsel, bestehend aus 5 Assembler-Instruktionen, da könnt ihr mit dem Get Time of Day die Bohne nicht irgendwas anfangen. Ne? Das ist nicht Mikrosekunden, das sind ja wären dann Nanosekunden, Tausendstel oder was davon. Und zudem ist ein Get Time of Day noch ein System Call und ein System Call heißt, da brauche ich ein paar tausend Assembler-Instruktionen, bis ich in dem Kern drin bin, mir das Datum geholt habe und wieder zurückgekehrt bin, verfälscht um Faktor, keine Ahnung, 500.
Zeit interessiert mich doch eigentlich gar nicht, mich interessieren doch eigentlich nur Verhältnisse.
Ja.
Das heißt, wenn ich da mal regelmäßig reingucke und weiß, was ist so im Verhältnis zueinander tut, dann ist mir egal, ob das jetzt eine Mikrosekunde oder 10 gedauert hat.
Ja, aber wie kriege ich das Verhältnis?
Nee, man könnte ja die virtuelle Maschine emulieren und in der Emulation Profiling-Code einfügen. Also
Emulatoren mit Profiling gibt es ja auch schon.
Ja, okay, da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Das ist noch ein anderes Thema, ne? Dass man generell sagt, ich instrumentiere nicht, sondern ich simuliere sozusagen das, was ich eigentlich ausmessen möchte. Aber das ist die Frage, wie lange das dann dauert. Ne?
Ja, ist ja egal.
Ja.
Ich führe mal CashGrind aus und sag nochmals. Das tut genau das.
Caches kann man damit nicht simulieren.
Doch, CashGrind tut genau das. Es simuliert dein Programm und sagt dir, wie gut du deine Caches von der CPU ausgenutzt hast. Aber es braucht man halt 10-mal so lang.
Ja, gut, einmal laufen lassen.
10-mal so lange ist ja okay.
Wenn es nur 10-mal wäre, ne?
Weißt du, das ist nicht wie das, was der AMD-Mensch auf dem Kongress erzählt hat, mit, ja, wenn wir Prozessoren in Hardware, also Prozessoren simulieren, so den gesamten Prozessor, dann reden wir da über Simulationsgeschwindigkeit von 1 Hertz.
Okay, das wird man sicherlich schneller hinkriegen, wenn man ja nicht jeden Transistor simulieren muss, genau. Klar. Aber Faktor 10, Faktor 100, glaube ich, ist da nicht so hoch gegriffen.
Ja, dass man, weil es ja uns um Verhältnisse geht, dass wir irgendwie einfach was, ich sehe schon, dass man mit einfach irgendwie Schleifenbegläufe nebenbei machen. Damit, also ich kenne das irgendwie noch von Mikrocontrollern, da haben wir dann irgendwie auch gesagt, ja, wir wollen das irgendwie eine Zeit lang, dass er irgendwie, was weiß ich, Stillstand ist oder so, und dann haben wir dann irgendwie was mit hardware-mäßig Zeit gemacht, sondern einfach nur eine Schleife hochgezählt und dann war das auch okay und dann.
Ja.
Schleifenbegriff ändert sich ja nicht, das haben wir nur.
Okay, das wäre schon eine Idee im Sinne von Get Time of Day ist für einzelne Schnipsel, kann man vergessen, aber für einen 1000-mal ausgeführten oder naja, 1 Million-mal ausgeführten Schnipsel wäre es ganz okay. Es geht um Zeit. Ne? Wir wollen wissen, wie lange dauern, ich sag mal, Dinge auszuführen in unserer virtuellen Maschine. Codeblock zu kompilieren, wie lange dauert das? Wie lange dauert das, Schnipsel auszuführen? Wie lange dauert das, was weiß ich, die Grafik zu updaten? Wie lange dauert, ne? Das wäre eine Idee, da könnte man sagen, man schreibt ein bestimmtes Programm, zum Beispiel eine Schleife, mit bestimmten Instruktionen in der Schleife und das Programm lässt man in der virtuellen Maschine laufen, dann weiß man ja, was die ausführt. Und dann könnte man sagen, ja darum, um die Schleife, machen wir ein Get Time of Day. Davor, danach, Subtraktion, dann wissen wir, die Schleife auszuführen hat gedauert, was weiß ich, 10 Millionen Durchläufe, hat 10 Sekunden gedauert, also jeder Schleifendurchlauf Millionstel Sekunde. Und dann schreiben wir ein paar Testprogramme mit verschiedenen Schleifeninhalt. Mal der Schnipsel, mal der Schnipsel, mal der Schnipsel.
Aber das ist nicht im Milchmädchenrechnung sein, weil es sein kann, dass der erste Schleifendurchlauf viel länger gebraucht hat als alle anderen.
Ja, da müsste man den Compiler wieder irgendwie rausrechnen, ne? Der ja den ersten Schleifendurchlauf erstmal kompilieren muss, um ihn dann zu starten. Aber so nach dem Motto, wenn ich die Schleife mal genügend oft durchlaufe, dann ist das wurscht, wie lange der Compiler gebraucht hat. Und wenn wir danach dann immer wieder abwechselnd verschiedene Blöcke ausführen, dann ist nur der Compiler dran und die Ausführung geht schnell, könnte man das ausprobieren. Jo, andere Variante wäre, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt eine Assembler-Instruktion namens Read Timestamp Counter. Wer kennt die? Wer kennt die nicht? Der eine oder andere kennt es, okay. Jo, was ist denn das?
Schwer zu definieren.
Darum frage ich, dann brauche ich das nicht erklären.
Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar monoton und es ist ein Zähler, aber es ist nicht wirklich definiert, in welcher Geschwindigkeit der zählt. Also da kommt eine Zahl raus und die ist größer, als wenn ich das letzte Mal aufgerufen habe.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch schon mehr oder weniger alles, was man so ganz definiert drüber sagen kann. Früher war es mal, wie viele Zyklen die CPU ausgeführt hat.
Genau, und das lässt sich relativ einfach erklären, wie das vor 10 Jahren oder so war. Einfach in dem Moment, wo man die Instruktion aufgerufen hat, hat man nach Register ERX, EDX, also die zwei zusammen 64-Bit-Wert, eine Zahl gekriegt. Und die Zahl war die Anzahl der Takte, seitdem der Prozessor eingeschaltet wurde. Hat er einfach die Takte mitgezählt in einem Zähler. Und wenn man die Instruktion ausgeführt hat, hat er einem den Zählerstand einfach nach ERX, EDX reinkopiert. Fertig. Und wenn man es danach nochmal aufgerufen hat, dann war in der Zwischenzeit ja der eine oder andere Takt vergangen. Der Zähler hatte wieder ein bisschen hochgezählt, also hat man eine höhere Zahl gekriegt. So wie du sagst, wenn ich es nacheinander aufführe, beim zweiten Mal kriege ich sicher nicht eine größere Zahl als beim ersten Mal. Jo, das Problem jetzt im Laufe der Zeit, was hat Intel gemacht? Naja, erstens gibt es so einen Variablentakt. Ihr kennt das, wenn die CPU der Meinung ist, sie hat eigentlich nichts zu tun, dann sagt das Betriebssystem, ach, mach mal halblang, halber Takt, brauchst weniger Strom. Oder die CPU selber sagt, mir wird aber gerade ein bisschen mulmig warm, ich glaube, ich muss mal ein bisschen zurückstecken, dann schaltet sie selber einen Takt runter. Und dann führt sie immer 100 Takte aus und dann machen wieder gar nichts. 100 Takte laufen, ausschalten. 100 Takte laufen, ausschalten. Ja, und jetzt als letztes noch dazugekommen, hier sogenannte Out-of-Order-Execution. Soll heißen, die CPU führt immer die Instruktion aus, die sie gerade ausführen kann. Also wenn sie aus dem Speicher einen Wert holt, um da was drauf zu addieren, Ja, das Addieren geht gerade nicht, weil der Wert aus dem Speicher ist noch nicht da. Ja, dann können wir ja mal gucken, was nach der Addition passiert und führen wir halt das erstmal aus.
Ist die Instruktion speicherbar in Ether?
Nein. Die Read-Timestamp-Counter wird out of order irgendwann ausgeführt.
Wahrscheinlich relativ früh, nachdem sie keine Speicherbrenner nicht sonderlich viele
Abhängigkeiten hat. Ja gut, sie hat zwei Abhängigkeiten. Sie darf natürlich das ERX und EDX nicht überschreiben. Also wenn davor irgendwelche Instruktionen stehen, die ERX, EDX brauchen, die werden vermutlich vorher ausgeführt. Allerdings mit Register-Renaming und so kann man auch das noch ändern. Also rein theoretisch können auch die noch vertauscht werden.
Ist das 64-Bit gefixt, dass ihr nur noch nach AX liest? Oder?
Ja, das war damals, also als sie es eingeführt haben, war halt zu Pen. 486er Zeiten, glaube ich, sogar schon. Das gab halt keine 64-Bit-Register. Allerdings liefen die CPUs auch damals ja schon mit 3 GHz oder so. Das heißt, ein Zähler, ein 32-Bit-Zähler, wäre schon in einer Sekunde übergelaufen.
486er.
Also in der Zeit irgendwann, in 32-Bit-Zeit auf jeden Fall.
Weil der Uptime hat, der läuft auf der 64-Bit-Zeiger irgendwann über.
Nee. Rein theoretisch natürlich schon, aber nach 4 Milliarden Sekunden Größenordnung.
Ja, ist eine Größenordnung von 2 Jahren oder so? Oder 3? Das ist nicht so viel.
Oh, okay, ja. Aber ich weiß dann.
Ja, ist doch eine Million.
Ach so, Moment,
ja. Ist, das ist ein Jahr,
aber
ich glaube, es geht. Aber wenn du über mehrere Jahre über ein Keeping damit machst, machst du was falsch. Also
wir reden wir reden von Profiling, ne? Nur.
Ja.
Wer jetzt 10 Jahre lang Profiling macht, der hat was falsch gemacht. Und das, also wenn er überläuft in der Zeit, wo ich profile, macht es ja nichts. Wenn ich die Zahlen voneinander subtrahiere, ergibt sich das wieder das Passende. Also das ist kein Problem. Ja, und diese ERX, EDX-Geschichte haben sie halt damals gemacht, weil zu 32-Bit-Zeiten, also ein 32-Bit-Register hat definitiv nicht gereicht. Das wäre innerhalb von Sekunden übergelaufen. Also haben sie 2 genommen. Jetzt zu 64-Bit-Zeiten, okay, dann nimmt man dann natürlich sinnigerweise ein 64-Bit-Register. Könnte man nehmen, nein, nehmen sie nicht, sie nehmen den unteren Teil von.
Landet weiterhin in EDX, ERX, cleart aber die obere Hälfte von RAX und RDX.
Genau. ja, Kompatibilitätszeit, ne? Ganz einfach. Jo, okay, wenn man das jetzt mal so summiert, also Read-Timestamp-Counter gibt einem im Prinzip immer die Anzahl der Takte seit irgendwas bis zur Ausführung. Wenn man jetzt aber das Problem hat.
Ja, das mit der variablen Frequenz, ich weiß nicht, der Stufe, wo ich arbeite, da muss ich auch irgendwie so Messungen machen und dann irgendwie die Taktzahl gefixt haben. Genau, was die gemacht haben, ist der jetzt dann halt irgendwelche Messungen, keine Variable.
Ja, also du kannst mit dem sogenannten CPU-ID-Befehl abfragen, was für ein Typ Read-Timestamp-Counter-Instruktion du in deiner CPU hast. Was sie gemacht haben, sie haben einerseits den Takt, mit dem sie rechnen, und bei den neueren haben sie noch einen Takt eingeführt, mit dem sie die Read-Timestamp-Counter-Variable hochzählen. Das sind 2 verschiedene unter Umständen. Und bei ganz neuen kann man sich noch aussuchen, mit welchem Takt von diesen 2 man diesen Read-Timestamp-Counter zählen lassen will. Jetzt ist die Frage, welchen hätten wir denn eigentlich überhaupt gern?
Ja, eigentlich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn die CPU auf den Speicher wartet, dann macht sie eventuell nicht so viel Takte, aber ich brauche die Zeit trotzdem.
Ja. Okay, dann, ja, was möchte ich da wissen? Möchte ich die Zeit wissen oder möchte ich die Anzahl der Takte wissen, die die CPU braucht, bis sie das Datum hat?
Eventuell würde es ja nicht schneller gehen, wenn die CPU höher takten würde, weil sie sowieso auf den Speicher wartet, das will ich echt die Zeit wissen.
Hm.
Weil ich will ja, dass es schneller geht.
Hast du recht. Anders ausgedrückt, aber wenn die CPU jetzt runtertaktet, weil das Betriebssystem sagt, ach komm, nö, wir haben nicht mehr so viel Strom im Akku, halbe Frequenz.
Hm. Ja, ich will kein Profiling auf dem Akku machen.
Genau. Also, da möchte ich, dann möchte ich eigentlich die Takte zählen. Dass die Takte jetzt langsamer kommen, ist mir ja wurscht. Ich möchte, dass es möglichst wenig Takte sind.
Dein Speicherzugriff wird davon ja nicht langsamer.
Das ist doof.
Das ist falsch, den Takt.
Okay, also was haben wir jetzt? Wir haben erstens einen variablen Takt, beziehungsweise wir haben einen konstanten, der aber abweicht von dem Takt, mit dem die CPU rechnet. Was eventuell auch schon doof ist, ne? Weil dann kriege ich ein unterschiedliches Ergebnis, je nachdem, ob der Akku voll ist oder nicht. Mal habe ich längere Zeiten, mal kürzere Zeiten. Das will ich ja eigentlich auch nicht, weil ich will ja mein Programm profilen und mein Programm hat sich nicht geändert. Dann möchte ich eigentlich, dass das Gleiche wieder rauskommt. Das nächste ist, ich habe Out-of-Order-Execution, soll heißen, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wann jetzt meine CPU-Read-Timestamp-Counter-Instruktion ausgeführt wird. Rein theoretisch, ich streue davon ja zwei ein, ne? Einmal den Startzeitpunkt messen, einmal das Ende. Rein theoretisch könnten die zwei vertauscht werden. Okay, die Prefetch Queue von der CPU, das ist immer bloß eine Handvoll Instruktionen. Also moderne CPUs haben, ja, wenn sie gut sind, haben sie schon vier Instruktionen, die sie vorauslesen oder so, mehr sind es eigentlich nicht.
Monoton sind,
dass
ich
beim zweiten Aufruf das höhere Ziel hätte. Nee. Früher war das so. Früher haben die CPUs einfach jede Instruktion nach der anderen.
Also können sie direkt aneinander rutschen, sodass ich beim einen halt einfach, dass ich nichts messe, was dazwischen ist, aber ich dachte.
Rein theoretisch können sie sich sogar übereinander verschieben.
Ja, aber selbst wenn es gibt, dann keine Parameter mit, oder? Also, das ist wurscht, wenn ich die gleichen Bits vertausche.
Nee, nee, das heißt, wenn du zwei im Code hintereinander stehende Real-Time-Counter-Instruktionen hast, könnte es sein, dass du kein positives Ergebnis hast, wenn du voneinander abziehst.
Genau, das ist anders.
Selbst wenn sie sich nicht überkreuzen, kann es dir passieren, dass wenn du zwei Real-Time-Counter hast und dazwischen einen Code, den du benchmarken willst, dass die beide am Anfang von dem Block ausgeführt werden und dann der Code, den du benchmarken
willst. Aber das Vertauschen ist mir eigentlich egal, weil es ist ja beides mal der gleiche Bytecode.
Das ist der ja. Es aber landet jedes Mal.
Später raus, du liest es, also du sicherst dir das Ergebnis vom ersten Call ja irgendwo. Du willst danach auch ja die Differenz was machen. Genau, du kannst die nachher unterscheiden, die Ergebnisse.
Wenn zwei größere Blöcke vertauscht werden, das macht was. Aber nur die beiden Instruktionen selber.
Auch das macht was aus, weil er schreibt ja beides mal den Wert nach EAX, EDX beim ersten Mal und beim zweiten Mal genauso. Nur landet es, wenn ich das out of order mache, landet sowieso nicht in EAX und EDX, sondern ich nutze jedes Mal neue Register mit internen Registern. Die werden immer umnummeriert. Ich muss ja die Semantik erhalten. Von der Semantik her landet es schon das erste in dem einen Register und das zweite in dem zweiten, nur der Messzeitpunkt, der kann sich verschieben. Und dann kann was Negatives rauskommen. Und das ist natürlich ein völliger Käse. Ne? Also wenn 0 rauskommt, wäre ja schon Quark, habe ich nichts davon, aber wenn noch was Negatives rauskommt, dann, dann weiß ich, wie lang die Prefetch Queue vom Prozessor ist. Ne? Diesen Zähler gibt es einmal. Ja, genau.
Das heißt, wenn man Hyper-Threading anhat, dann misst man halt die Ausführung von zwei parallel laufenden Prozessen.
Okay, also Fazit, schmeißt in die Tonne, taucht nichts.
Das heißt, das ist perfekt, nicht nur für das Betriebssystem, dieser eventuell auch noch für Prozesse, der verträgt sich eventuell auch.
Ja. Kann auch noch ein paar. Jo, okay. Also wäre zwar schön genau, ne? Also im Prinzip auf einen Takt genau, das wäre eigentlich genau das, was wir brauchen. Weil bei den Schnipseln, die wir haben, das sind bloß eine Handvoll Instruktionen. Da könnte man richtig schön durchzählen, ja, wie lange haben genau diese 5 Instruktionen gedauert. Und die Zahl, das wäre eigentlich die, die ich gerne hätte. Aber
auch mit Out-of-Order-Execution und der sinnvollen Pipeline kriegt mir diese Zahl doch gar nichts, weil die Zeit, die mein Schnipsel braucht, stark davon abhängt, was davor kommt und was danach kommt.
Das auch noch, ja.
Die Zahl hat keine Bedeutung.
Ja, okay, also schöne Zahl, aber nicht wirklich für irgendwas zu gebrauchen. Gut, wenn man das trotz allem machen will und wenn man wirklich kleine Zeiten wirklich gut messen will, dann, ne, also weiß nicht, wo du arbeitest, aber das ist zurzeit Mittel der Wahl. Wenn man wirklich kleine Zeiten messen will, einigermaßen genau, dann geht es im Prinzip nur damit. Weil die normale Realtime-Clock von so einem PC oder so, die taktet sowieso nur mit Sekunden, könnt ihr völlig vergessen. Die Timer-Chips, die eingebaut sind, die laufen so ja mit Mikrosekunden, also kleinere Zeiten könnt ihr überhaupt nicht vernünftig messen. Einzige, was geht, ist dieses Read-Timestamp-Counter-Ding, allerdings mit all diesen Einschränkungen. Jo, was macht man gegen diese Einschränkungen? Naja, irgendwie muss man out of order so ein Stückchen weit ausschalten, ne?
Habe ich halt bei einem kleinen Schnipsel schon wieder das Problem, dass die Barrieren nicht mehr kosten, als der Schnipsel, den ich dazwischen ausführe.
Genau. Und diese Barriere, die gibt's. Also es gibt serialisierende Instruktionen, die unter anderem für diesen Zweck gemacht sind, die allerdings für diesen Zweck eigentlich völlig ungeeignet sind, wie ich denke. Also das, was man hier laut Intel machen soll, ist ein CPU-ID-Aufruf. Was macht CPU-ID? Ja, ich übergebe eine Nummer und sage, ich hätte gerne die Info 3 vom Prozessor. Und dann gibt er einem die Cache-Info. Und wenn ich sage, ich hätte gerne die Info 4, ja, dann gibt er einem die Prefetch-Queue. Ich hätte gerne die Info 5, dann gibt er einem den String vom Prozessor. Ich hätte gerne die Info 6, gibt er einem die Taktzahl. Gibt er allerdings im Register EAX, EBX, ECX, EDX. Soll heißen, 4 Register sind kaputt. Aber genau. Ne? Und dann messe ich schnell danach, weil, ne? Dann muss ich ja sofort danach, weil danach ist die Serialisierung ja wieder kaputt, mein Schnipsel.
Nicht nur 4 Register sind kaputt, sondern auch meine Pipeline ist leer.
Und die Pipeline ist leer. Und das ist genau den gleichen Quatsch, muss ich natürlich am Ende von meinem Code-Schnipsel wieder machen, wieder serialisieren und danach die Timestamp-Counter. Wobei das Retimestamp-Counter natürlich, wenn es nach der Serialisierung kommt, in der Pipeline rein theoretisch auch noch wieder nach hinten rutschen kann. Also müsste ich eigentlich CPU-ID, Retimestamp-Counter, CPU-ID. Und das mache ich davor zweimal CPU-ID, danach zweimal CPU-ID und dazwischen Retimestamp-Counter. Das ist sozusagen die Idee, wie man so ein Stückchen Code wirklich exakt ausmessen kann. Mit der Einschränkung, dass die Pipeline vorher geleert wird und dass die Pipeline hinterher leer läuft, bevor ich dann messe. Ja, was ich noch machen kann, ich kann praktisch dieser Eintrittscode fürs Messen, den Austrittscode fürs Messen, den kann ich mal zusammenschieben. Messen, dann weiß ich sozusagen, wie lange dauert das, nichts zu messen. Und da werdet ihr merken, das sind schon hunderte von Takten. Und dann kann ich natürlich eine Instruktion dazwischen kleben und dann weiß ich, oh, das sind 102 Takte. Ja, dann wird diese eine dazwischen vielleicht 2 Takte gebraucht haben. Also das ist so ganz, ganz grob das, was da in dem Manual dran steht. Also, wenn ihr wirklich genau was messen wollt, da mal reingucken.
Ja, wenn ihr, wenn es ist auch so eine spezielle Messung für eine Puppy-Bibliothek. Ja, das, die verwenden, weil das ist halt irgendwie ein Risiko, verwendet man auch für Supercomputer. Es geht auch darum, weil der Lehrstuhl mietet sich da irgendeinen Supercomputer an und dann müssen die mal ungefähr wissen, wie lange das dauert, wie viel Energie das verbraucht und bla.
Jo, okay, also das ist nicht trivial, kleine Zeiten zu messen. Gar nicht trivial. Jo, und last but not least, letzter Punkt, wisst ihr alle, unsere virtuelle Maschine ist ein ganz normales Wald- und Wiesen-User-Programm. Und User-Programme fliegen gegebenenfalls mal aus dem Speicher oder werden mal nicht ausgeführt, weil nebenläufig ja das eine oder andere auf dem Rechner auch noch laufen soll. No, dann kann es mir passieren, ich starte meine Messung und fange an zu rechnen und Maschine wird verdrängt für 5 Minuten und dann macht er seine nächsten 2 Instruktionen, Messung kommt und dann messt ihr für 2 Instruktionen 5 Minuten. War dieser Codeabschnitt nicht so lange, sondern die Maschine war einfach kurz mal weg vom Fenster. Also das muss man auch noch, wie kann man das versuchen rauszukriegen? Also wie lange das mit der Serialisierung dauert, haben wir ja versucht, ungefähr zumindest rauszukriegen. Wie das mit der Verdrängung, wie kriegen wir das raus?
Ich kann vom Betriebssystem rausfinden, wie lange meine Zeitschalten sind. Und dann kann ich selber jeweils, bevor meine Zeitscheibe abläuft, gucken, bei welchem Zähler bin ich gerade.
Ja.
Yield machen und dann wieder den Zähler auslesen, weil ich dann weiß, dazwischen bin ich einmal verdrängt worden und dann bin ich wieder komplett am Stück dran, bis ich wieder den Zähler auslese. Also ich kann rausfinden, wo ich verdrängt werde, indem ich es eben selber Yield mache, bevor ich verdrängt werden würde. Das funktioniert, solange nichts läuft, was da groß höhere Priorität hat als ich, wahrscheinlich, vielleicht. Also
ja.
Ist es nicht, aber...
Ja, okay, jetzt habe ich Verdrängung motiviert im Sinne von, da läuft noch was anderes parallel. Es kann natürlich aber auch verdrängt werden, beispielsweise einfach durch einen Interrupt-Händler. Da kommt vom internationalen www irgendwo ein Päckchen an, Netzwerkkarte kriegt Päckchen, Netzwerkkarte sagt, du liebes Betriebssystem, ich habe hier ein Päckchen für dich, während wir gerade messen. Wenn ich das gut finde, haben wir neulich gerade mal gemacht, ja, wenn man root ist, kann man mit Cli und Sti, ja, man sollte es nicht falsch machen, weil sonst ist die Maschine tot. Also auf jeden Fall, das kann auch noch ein Problem sein, also Verdrängung im Sinne von Betriebssystem, aber auch Verdrängung im Sinne von Interrupt und noch auch noch im Sinne von, oder was wolltest du sagen?
Naja, man könnte vielleicht ein bisschen weniger hackisch sich tatsächlich vom Betriebssystem gewisse Zeitzusicherung darüber holen, dass man einen Realtime-Linux-Kernel benutzt und
ja.
Diesen Zweck der Virtual-Maschine als Realtime-Task laufen lässt, weil da kriegt man tatsächlich sinnvolle Zusicherungen darüber, wie lange man läuft und dass man am Stück läuft.
Weil es wird trotzdem nicht, wie lange die Interrupt-Händler dazwischen gelaufen sind.
Realtime-Tasks haben Priorität über Interrupt-Händler.
Was macht die CPU dann, wenn ein Interrupt kommt? Oder sind Interrupts dann aus, während ich laufe?
Du läufst im Interrupt-Kontext. Realtime-Tasks laufen im Interrupt-Kontext.
Das heißt, Interrupts sind effektiv aus, während ich laufe.
Ja.
Ja. Also, ja. Dann das gleiche bloß in weniger zusammengehängt.
Ja, eben, ja, natürlich. Ja. Das halt mit einem Watchdog, aber.
Und wie macht ihr das Ganze, wenn ihr am Zip-Pool seid?
Gar nicht.
Dann kriegt ihr erstmal eine Watschen sonst vom Admin, ne? Wenn ihr da anfängt.
Genug Intervalle messen und oft genug messen.
Oft genug ist ein Stichwort. Was heißt oft genug?
Naja, also wenn man kurze Intervalle hat und oft misst, wird man irgendwann einfach sehen können, was die Messungen sind, die ununterbrochen gelaufen sind. Weil
man nimmt
das ausreichend großer Unterschied zwischen dem, wo man verdrängt wurde und dem, wo man nicht verdrängt wurde, ist.
Sozusagen man nimmt
verdrängt wurde aussortieren und sagen, das ist wie lange
es braucht. Also man nimmt einfach das Minimum.
Genau, das ist.
Ja, oder
und genügend oft, so nach dem Motto, damit ich einmal nicht verdrängt worden bin und dann das Minimum und dann habe ich den eigentlichen Wert, den ich gern hätte.
Der Annahme funktioniert, dass die Interrupts zufällig kommen und nicht, dass ich irgendwie ohne es zu merken dann Interrupt auslöse.
Und genau auf den Punkt wollte ich, als ich Max angeguckt habe, der sich da gemeldet hat. Gibt es solche Punkte, wo ich Interrupt selber auslöse? Genau. Ja. Ne? Da kann mir noch passieren. Es kann natürlich sein, dass genau in dem Abschnitt, den ich ausmessen will, eine Page nicht da ist. Was heißt Page nicht da? Ja, ich kriege einen Trip. Ja, Page nicht da. Also Betriebssystem schmeißt die Platte an und sagt, gib mal einen Block. Und bis dahin drehen wir Däumchen. Ne? Was ist mit diesen Zeiten? Wollen wir die messen? Wollen wir die nicht messen? Und wie wollen wir sie messen?
Eigentlich wollen wir die nicht messen.
Nee, Fropping aus. Ja, naja, eigentlich.
Das ist ja nicht das Fropping, das ist auch mal nur remapped.io.
Also, ja. Propagation tatsächlich immer, immer den Interrupt generieren, ist das ja eigentlich unsere Ausführungszeit in der Virtual-Maschine.
Ja.
Also, ne? Ich meine, also kann man dazu sagen, das ignorieren wir, wenn das immer so lange braucht, scheint jetzt auch kein
Sinn. Ja, aber wenn das ein Artefakt ist von unserer Übersetzung, weil wir da irgendwie komisches Memory-Mapped.io machen und das wird verdrängt.
Naja, dann wissen wir, dass wir da was optimieren sollten, weil das langsam ist.
Also kann man sagen, also wenn es viele Pagefaults gibt, dann wäre das vielleicht eine gute Optimierungsmöglichkeit, einfach den Memory Footprint mal ein bisschen einzudampfen, dass man nicht so viel Speicher braucht. Also an der Stelle wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, das wirklich mitzuzählen. Wobei das natürlich dann mit dem Minimum vielleicht wieder doof ist, weil beim ersten Mal hat man diesen Pagefault, beim zweiten, dritten, vierten Mal dann natürlich nicht mehr, muss man sich überlegen. Jo, okay, ihr merkt, das ist nicht so trivial, das ganze Thema. Wobei das jetzt zum Teil virtuelle Maschinen abhängig ist. Also Just-in-Time-Compiler-Geschichten sind virtuelle Maschinenabhängigkeiten. Aber alle anderen Sachen, die wir so aufgezählt haben hier, dass Get-Time-of-Day nur eine geringe Auflösung hat, dass dieses Retimestamp-Counter so ganz merkwürdige Eigenschaften hat, das ist natürlich jetzt völlig unabhängig von der virtuellen Maschine, gilt im Prinzip für jedes Programm. Jo, was tun? Jo, Max hat ja vorhin schon mal gesagt, wir bauen Zähler ein. Ja, haben wir auch gemacht, zum Beispiel in V-Maschinen, da sind tausende von Zählern drin, die wir eingebaut haben, allerdings immer mit so einem if-def irgendwas, zähle, end-if. Und diese können wir halt mit so einer Config-Option einschalten, wenn wir sie mal haben wollen, zum Zählen von irgendwas, die wir aber wieder für den normalen Betrieb auch wieder ausschalten können. Einfach weil es natürlich für den normalen Betrieb nicht notwendig ist und Zeit kostet, beziehungsweise im Fall auch Speicher kostet. Aber dann kann man natürlich solche Sachen machen wie, was weiß ich, wie viele Instruktionen haben wir virtuell ausgeführt oder wie viele Basisblöcke haben wir ausgeführt. Oder das, was du vorhin als Beispiel hattest, welchen Schnipsel haben wir wie oft ausgeführt. Genau solche Dinge, die sind natürlich unheimlich interessant. Die kann man in die virtuelle Maschine mit einbauen und dann mal zählen lassen. Und dann merkt man plötzlich, ups, der Schnipsel wird aber, ups, der wird aber häufig ausgeführt. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, dann denken wir über den nochmal nach. Ne? Solche Sachen. Jo, das Unschöne an der Geschichte ist natürlich, all diese Zähler muss man irgendwie da reinfummeln. Und das sind viele Zähler an vielen Stellen, wo man eigentlich erstmal was reinfummelt in den Code, was den Code ein bisschen unsauber und unleserlich macht, weil, also, wie gesagt, wir haben Schnipsel, da stehen zum Teil nur Einzeiler drin. Wenn natürlich zu dem Einzeiler noch ein if, def, end if und noch ein Zähler hochzählen dazukommt, dann wird aus der einen Zeile plötzlich vier Zeilen. Das heißt, der Code explodiert zum Teil sogar richtig. Jo, und man muss ihn einfügen und man weiß eigentlich am Anfang, wenn man diese Zähler einfügt, natürlich eigentlich noch gar nicht, ob einem das was hilft. wenn man dann hinterher rauskriegt, ein Block wird besonders häufig durchlaufen, okay, dann hilft es einem was. Wenn er hinterher rauskommt, naja, alle Schnipsel werden ungefähr gleich oft benutzt, ja, dann weiß ich wieder nichts. Ne? Dann habe ich Zähler eingebaut und habe nichts davon. Jo, und das andere, was wir jetzt beispielsweise in V-Maschinen mit drin haben, das ist das, was du ganz am Anfang gleich so eingeworfen hast, statistisches Zählen. Was ist das im Prinzip? Naja, man zieht sich einen Timer auf und also hier in diesem Falle den Profiling-Timer und lässt einfach den Profiling-Timer einem Zähler Events zuschicken, Signale, also in der Linux-Welt. Ich kriege pro Sekunde, keine Ahnung, eine Handvoll Signale zugestellt. Ja, was machen wir? Wir brauchen jetzt einen Signalhändler, habe ich mal Profiling-Händler genannt. Der kriegt einen SA-Restart. Wer weiß noch, was das heißt? Genau. Ja, also sonst würden System Calls abgebrochen mit einem E-Intre, was man manchmal möchte, wenn die zu lange dauern. Was weiß ich, ich will aus dem Internet irgendwie mit Read Daten holen und will aber nicht unendlich lange warten, ziehe ich mir einen Thermer auf, dann wird er eventuell abgebrochen. Aber in diesem Fall, wir wollen natürlich nicht abbrechen, sondern er soll den Interrupt dann halt ausführen, aber das Read dann wieder neu starten. Ja, und das SA-SIG-Info kennt ihr vermutlich nicht. Es sei denn, irgendjemand hat mal Spezielles gefummelt. Normalerweise kriegt man im Profiling-Händler nur die Info, welches Signal das war und sonst nichts. Aber so wie du vorhin gesagt hast, naja, im Signal-Händler, da können wir dann ja mal gucken, wo er dann gerade war. Gut, und diese Info, die kann man sich geben lassen mit diesem SA-SIG-Info, dann kriegt man einen ganzen Packen von Infos mit. Also dieser Profiling-Händler, sehen wir gleich, der kriegt ein paar Parameter mehr übergeben. Ja gut, und der Rest, Maske auf Null setzen, also wir wollen nicht blockiert sein, wenn irgendwelche anderen Signal-Händler laufen, weil auch die Signal-Händler wollen wir ja gegebenenfalls profilen. Ne? Ja, und dann setzen wir den so auf. Dann würde jetzt der Profiling-Händler aufgerufen werden, wenn dann ein Profiling-Event kommt, Signal kommt. Wie kriegen wir das Signal? Ja, mit einem Timer. Man kann, also in der Unix-POSIX-Welt gibt es so einen Set-Intervall-Timer-System-Call. Da kann man sagen, welchen Timer man gerne hätte. Da gibt es drei verschiedene. Ja, Profiling-Timer, Alarm-Timer und virtueller Profiling-Timer. Ich übergebe zwei Pointer. Einmal einen Pointer auf ein neues Intervall und einen Pointer, wo er mir den aktuellen Wert zurückgibt. Den brauche ich nicht, schmeiß weg. Ja, und was steht in diesem Intervall-Timer drin? Zwei Stück. Das einmal... Das Intervall, wie groß soll das Intervall sein? Also man muss diesen System Call nur einmal aufrufen und ab dann kriegt man immer nach einem bestimmten Intervall immer wieder Signale zugestellt. Jo, das eine ist, ich kann angeben, wie lange dauert es bis zum ersten Mal, dass ich ein Signal kriege und wie groß ist das Intervall, wann kriege ich den nächsten zugestellt. Ja, also so ist es in V-Maschinen eingestellt, also 0 Sekunden, also so ein Intervall ist 0 Sekunden und 31. von einer Sekunde. Warum jetzt gerade ein 31.? Es muss nicht ein 31. sein, aber warum habe ich da, sagen wir mal, nicht Zehntel oder so hingeschrieben?
Vielleicht deswegen eine Primzahl, damit man nicht zufällig irgendwie auf genau auf Zeitschlitze und andere Dinge trifft.
Ich möchte absolut unsynchron zu allem anderen sein. Und da wir auch noch andere Timer in V-Maschinen drin haben, was weiß ich, wir brauchen einen Timer, um irgendwie einen Cursor blinken zu lassen. Und wenn wir diesen Timer profilen wollen, dann wollen wir nicht, der blinkt, ich profile, er blinkt, ich profile, er blinkt, ich profile. Dann kriege ich den Blinken, das merke ich nie. Ne? Sondern ich möchte ihn halt auch mal erwischen und auch mal nicht erwischen. Hilft auch nichts, er blinkt, ich profile, ja, dann profile ich immer bloß den blinkenden Cursor und sonst nichts. Also, was wir brauchen, ist irgendwas, so wie du sagst, primzahlmäßig, irgendwas, was völlig unabhängig ist vom Rest im System. Den Timer möchte ich wirklich irgendwann haben. Ja, am liebsten hätte ich hier gesagt, so eine Random-Zahl. Ne? Also auch nicht jedes Mal das gleiche Intervall, das dürfte auch jedes Mal ein anderes Intervall sein, wäre mir eigentlich noch lieber, damit ich alles irgendwie mal erwische.
Aber bleibt das Problem mit den Signalen nicht trotzdem, weil wenn mein Prozess jetzt aus irgendeinem Grund verdrängt wird und in dem Moment läuft ein Timer ab und bevor er wieder eingelagert wird, läuft noch ein anderer Timer ab, dann kommen die Timer ja direkt hintereinander.
Kann mir passieren, ja.
Also dadurch, dass ich in einem Timer was anschaue, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeinen anderen Timer sehe. Auch wenn der nicht genau gleichzeitig mit mir kommen würde, aber kommt dann ja gleichzeitig, wenn sie quasi verspätet kommen beim Einlagern von einem Prozess oder nicht?
Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Timer du hier nimmst. Es gibt einmal den Alarm-Timer, es gibt einen Profiling-Timer und es gibt noch ein, weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt. Also es gibt den Alarm-Timer, der tickt sozusagen mit der Realzeit. Der, so wie du sagst, ist blöd, weil wenn der tickt, während ich gerade ausgelagert bin, dann kommt er genau dann, wenn die Maschine wieder anläuft, und dann kommt er mit allen anderen Signalen zusammen. Das will ich eigentlich nicht. Es gibt diesen Profiling-Timer, der läuft nur genau dann, wenn die virtuelle Maschine läuft. Also der ist ausgeschaltet sozusagen, wenn das Ding verdrängt ist.
Das heißt, wenn ich einen Page-Fault habe, dann kriege ich das bei dem Timer nicht mit.
Genau, und deshalb gibt es, also es gibt zwei Arten von Profiling-Timer. Der eine läuft nur, wenn das Programm an sich läuft, aber jetzt wurscht, ob im Betriebssystem, PageVault, oder im User-Mode, ganz normal. Und es gibt noch den dritten, wobei ich jetzt die Namen gerade auswendig nicht weiß, ein dritter, der läuft nur, wenn das Programm im User-Mode läuft. Kann ich mir überlegen, was ich will. Also in diesem Fall, wir haben hier den Profiling-Timer genommen, der immer läuft, wenn das Programm läuft, also auch im Kernel-Mode. Weil wir mitkriegen wollen, beispielsweise, ob jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Mapping oder was wir umschalten, das ist ein System-Call, der dauert relativ lang, das wollen wir schon merken, dass der lange dauert.
Wenn ich jetzt einen Page-Fault habe, dann ist doch, wenn das wirklich was ist, was ich für Festplatte hole, dann habe ich doch den Page-Fault. Der Page-Fault-Händler merkt, das brauche ich von der Festplatte, schickt einen Request an die Festplatte und dann wechselt er zu einem anderen Prozess und in dem Moment läuft mein Timer nicht mehr.
Ja.
Das dauert eine Weile, bis die Platte es zurückliefert.
Also die Idle-Time dazwischen kriegst du nicht mit, dass das Betriebssystem noch die Platte anschmeißt und deshalb im Kontext des Prozesses noch Rechenzeit verbraucht, das kriegst du mit.
Ja, ich meine, die Hauptzeit, die halt echt gebraucht wird, dass die Platte das Ding holen muss und das dauert,
ja,
das krieg ich nicht mit.
Das fehlt, richtig. Gut, dann könnte man hier den Alarm-Timer nehmen, dann kriegst du ihn immer.
Potenziell ziemlich viele andere Timer sehe.
Ja.
Mehr als ich eigentlich sehen will.
Genau. Muss man halt sich überlegen, na, also wenn man es einmal verstanden hat, was das so im Einzelnen tut, dann weiß man hoffentlich auch, wie man das zu interpretieren hat, was man hinterher als Zahl kriegt. Jo, okay. Also auf die Art und Weise kriegen wir jetzt Signale, eben je nachdem, was wir hier reinschreiben, zu bestimmten Zeiten. Und unser Händler wird aufgerufen. Und was machen wir im Händler? Ja, der Händler sieht jetzt so aus. Also wie gesagt, er kriegt jetzt nicht nur das Signal übergeben, sondern zusätzlich noch eine SIG-Info und einen sogenannten User-Kontext. Wenn man weiß, was man tut, dann geht das.
Ist dem so? Ich dachte, das wäre verboten.
F-Printf ist okay.
Auf Standard Error?
Ja.
War auch wenn irgendwas im Hauptprozess auf Standard Error schreibt?
Nee, das gibt Chaos.
Also, oder also, es gibt Chaos in der Ausgabe, aber es ist nicht schlimm.
Ich weil das verboten.
Warum? Das ist Gepuffer der Ausgabe. Kann nicht blockieren.
Okay.
Standard Error ist ungepuffert. Oder? Was, ah, ja. Was aber gerade auch das Wichtige ist, dass es ungepuffert ist. Und wenn das Hauptprogramm das nicht benutzt, dann ist das in Ordnung. Mir geht es ja auch nicht darum, dass genau das da steht. Mir geht es darum, wie komme ich jetzt an die einzelnen Register und auch das spezielle Register EIP. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Ne? Ja, wie kommen wir dran? Ja, es gibt diese Signalinfo. Ja, in der Signalinfo, da steht noch Info zum Signal, wie der Name sagt. Also beispielsweise, wenn es hier ein Pagefault war, dann steht hier noch die Adresse dran. Wenn das ein, ne, was haben wir mal, SIG-User 1 ist, das wäre so ein typisches Signal, was nur ein anderer Prozess mit Kill-System-Call schicken kann. Dann steht hier drin, welcher Prozess es geschickt hat.
Wie dereferenziere ich in der ersten Zeile einen Void-Pointer? UC ist doch ein Void-Pointer, oder nicht?
Ja.
UC-Pfeil.
Da fehlt ein Cast.
Da habe ich irgendwas weggelassen. Ja. Ich habe es rauskopiert aus V-Maschinen.
Und das alle. Kurz bis auf die Folie gepasst hat.
Ja. Folien steht nicht.
ja, das Problem in V-Maschinen ist, dass das Ding ist gültig für BSD, das Ding ist gültig für Linux, das Ding ist gültig für macOS, das Ding, ja, da steht ganz viel if-def-end-if. Jetzt habe ich da vermutlich eine Zeile zu viel rausgelöscht. Okay, sorry, habe ich nicht gemerkt. Ja, also was man machen muss, man kann diesen User-Kontext, ich weiß nicht, warum sie das als Void definiert haben, ja gut, also je nach Maschine ist das, was da drin steht, anders. Logischerweise, ne, weil jede Maschine hat halt einen anderen Satz von Register. Gut, da komme ich jetzt dran, eben, dass ich in diesem User-Kontext, da kann ich mir den Maschinenkontext geben und den Maschinenkontext, das in dem Prinzip da stehen die ganzen Register drin.
Das wollte ich ja sehr, das ist halt damit die if-devs dann im Cast, im Body und nicht in den Parametern stehen, oder? Weil if-devs sind
wahrscheinlich.
Funktionsparameter sind nicht so hübsch.
Naja, ja. Man könnte da jetzt schon Type-Def finden.
Ja,
also. Na gut, das habe ich jetzt hier auch weggelassen. Muss natürlich mit Include das entsprechende Includen, damit ich auch diesen Typ hier habe. Da hätte man natürlich auch das Maschinenkontext, genau. User-Kontext. Also das Ding ist eigentlich vom Typ User-Kontext underscore T. Also das Ding heißt dann U-Kontext T. Das ist eigentlich der Typ von dem Ding. Und dann kann man sich da diesen UC-Maschinenkontext rausholen. Jo, okay, und was mache ich jetzt, wenn ich diesen Maschinenkontext habe? Ja, dann hole ich aus dem Maschinenkontext, aus den General-Purpose-Registern, den REC-RIP, also EIP im 32-Bit, beziehungsweise RIP im 64-Bit-Mode, hole mir den Instruction Pointer und den gebe ich aus und den schreibe ich in eine Logdatei. 31 Mal pro Sekunde haue ich so einen Instruction Pointer aus. Und dann lasse ich, was weiß ich, Debian installieren in meiner virtuellen Maschine. Dauert ein halbes Stündchen, bis das durch ist. Und dann habe ich in einer halben Stunde eine Logdatei, die groß ist. Und was mache ich damit? Jetzt habe ich 1 Million, keine Ahnung, Instruction Pointer. Und nun sortiere ich die per Hand und gucke mal, welcher dann besonders häufig vorkam.
Das hätte ich mich als Stack angucken und mir überlegen, welche Postscripts ich gerade an die Stelle gelegt habe, wo der Instruction Pointer ist, weil nachher weiß ich es ja vielleicht nicht mehr, wenn es Just-in-Time kompiliert war.
Ja, also wenn es Just-in-Time kompiliert war, dann müsste ich irgendwie noch Info mir zusätzlich rausschreiben. Ja, im Prinzip geht es natürlich. Ich habe ja immer irgendwie meine Umsetzungstabelle, der Block, der bei Program-Counter so und so anfängt, liegt da und da in meinem Cache. Und wenn ich jetzt eine Adresse im Cache als Instruction-Pointer hier kriege, kann ich natürlich gucken, ach, das gehörte zu dem Basic-Block sowieso dazu. Kann ich tun. Okay, das könnte man dann hier an dieser Stelle gleich mit ausgeben. Müsste man an der Stelle ausgeben, weil nachträglich ist die Info weg. Aber was? Ihr kriegt jetzt hier, wie gesagt, 1 Million Instruction Pointer und könntet die jetzt per Hand sortieren und mal gucken, welcher kommt besonders häufig vor. Und dann werdet ihr sehen, dass ganz viele ganz häufig vorkommen. Ja, das, was wir machen, kleines Tülchen geschrieben. Und was macht das Tool? Es macht letztendlich ein Disassembler-Listing von der virtuellen Maschine. Also im Prinzip so ein Object-Dump-D. Das ist das, was jetzt hier auf der rechten Seite steht. Okay, Punkt, 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 da habe ich was rausgelöscht, dass es wieder auf die Folie passt. Ich hoffe, ich habe nicht so viel rausgelöscht. Also das ist das, was ihr ganz normal kriegen könnt, braucht ihr nicht drüber nachdenken, Object-Dump-D, dann kriegt ihr einfach, ja, hier in diesem Falle von unserem Intel Pentium Klammert-Prozessor die Second-Level-Cache-Funktion, die eine Cache-Line sucht. Ne? Die kriegt ihr dann aufgelistet, so sieht sie aus in Assembler. Ja, und was wir dann machen? Dann gucken wir einfach in unserer langen Logdatei nach, welcher Instruction Pointer wie oft vorgekommen ist. Und dann sieht man zum Beispiel, dass dieser Instruction Pointer hier 1129 Mal in der langen Liste drin steht. Jetzt ist die Frage, was soll einem das sagen? Jetzt haben wir, zurückdenken, immer wieder zeitgesteuert, irgendwann, wo der Prozessor gerade war, keiner weiß, hat er einen Interrupt gekriegt, hat uns ein Signal zugestellt, im Signalhändler haben wir uns gemerkt, in irgendeine Liste geschrieben, wo er dann gerade war und dann ist er weitergelaufen. So, und er lief jetzt irgendwie und zack, hier hat er einen Interrupt gekriegt, also einen drauf addiert. Er ist gelaufen, gelaufen, zack, da hat er einen Interrupt gekriegt, einen drauf addiert, er ist gelaufen, ne? Immer so eine Momentaufnahme sozusagen.
So, oder das
Ganze hat ein Pagefault. Wie ist das jetzt zu interpretieren? Ihr habt schon recht, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ne? Ist jetzt so ein Jump not equal ist ja doch eigentlich eine Instruktion, die ist Pipifax.
Ja, nee,
die Instruktion.
Dann
ist die Ausführung, und das ist jetzt der springende Punkt, dann wäre die Ausführung von dem Jump not equal relativ lang. Das kann passieren. Aber was ist jetzt, wenn er die Jump not equal Instruktion zeitlich gesehen erwischt, wenn sie gerade läuft? Wann unterbricht sich der Prozessor? Das muss man jetzt richtig interpretieren. Das kommt jetzt drauf an. Ne? Also wenn er gerade dabei, machen wir es mal woanders, machen wir hier unten, sagen wir mal, das Ink würde sehr lange laufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da mal einen Zeitinterrupt kriegt, groß. Ja, dann würde er aber, so habt ihr jedenfalls alle eure virtuelle Maschine programmiert, simuliert, die Instruktion wird zu Ende gemacht. Und bevor er die nächste holt, ruft ein Interrupt-Händler auf. Das heißt, wenn Ink besonders lange läuft, dann kommt der Instruction Pointer vom Compare sehr häufig vor. Ne? Richtig interpretieren. Und was heißt das jetzt hier bei dem Jump Not Equal? Genau. Genau. Wenn ihr euch nämlich das hier anguckt, das ist fast der einzige Speicherzugriff.
Das erklärt doch noch zwei andere Dinge. Also zum einen erklärt, warum das Leer nach dem Jump Not Equal quasi nie ausgeführt wird, also nie getroffen wird, wenn wir da diese Korrelation haben, so, weil dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir an dem Jump Not Equal drankommen, so hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir direkt danach kommen, sowas hoch. Und wir können uns ja überlegen, was tut der Code. Wenn wir ein Jump Not Equal ausführen, haben wir zwei Möglichkeiten, welche Instruktion danach ausgeführt wird. Wenn wir jetzt gleichmäßig jede Instruktion, die tatsächlich ausgeführt wird, gleich wahrscheinlich erwischen würden, müsste man erwarten, dass die beiden Optionen, die nach dem Jump ausgeführt werden können, zusammen genauso oft ausgeführt werden wie der Jump-Befehl. Mhm. Das ist nicht der Fall. Also, was wir hier gezählt haben, dieses Leer und das Link machen zusammen, naja, über den Daumen gepeilt, 1% der gemessenen Häufigkeit aus. Jump Not Equal macht 61% aus. Das passt nicht.
Kann nicht, ne? Nee, also es ist wirklich so, das Compare mit dem Speicherzugriff, das ist das, was lange dauert. Und weil das so ewig dauert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn hier bei der Ausführung erwischen, groß. Aber die CPU macht den Befehl natürlich noch zu Ende. Sie kann ihn nicht auf halbem Wege aufhören. Macht ihn noch zu Ende und dann ist der Instruction Pointer hier, dann kommt aber die Interrupt-Behandlung. Sprich, der Instruction Pointer liegt auf dem Stack, er macht sein Signal Handling, den ganzen Quatsch, den schreiben wir raus, dann kehrt er zurück. Ja, und was macht? Und dann beim Zurückkehren macht er seinen Jump Not Equal, und der geht dann aber relativ schnell. Und da hast du jetzt wieder recht, weil, ja, warum geht er schnell? Ja, er wird nur, also entweder hier wurde er viermal getroffen, also wenn er einfach nur durchfällt, oder, also hier steht er springt runter nach da, und das Ink hat hier 20 Treffer, da oben 4 sind 24, also das Jump Not Equal hat sozusagen 24 Trefferpunkte gekriegt. Ne? Also man muss das immer auf den davor hochzählen. Was nicht ganz einfach ist, logischerweise, ein bisschen Knoten im Hirn. Gut, und wenn man sich jetzt aber auch überlegt, was das Ding eigentlich tut, naja, der guckt sich, also hier oben rechnet er irgendwie das Tag aus, was er sucht im Cache. Wie gesagt, er sucht hier im Second Level Cache nach einer Cache-Line und er sucht nach dem Tag. Und was macht er da? Er guckt, ob er das Tag findet im Cache. Cache ist bei uns natürlich logischerweise Speicher. Wenn nein, geht er hier runter, erhöht das EDX, also er sucht in der nächsten Cache-Line, vergleicht, ob er schon 4 Cache-Lines durchlaufen hat, und wenn nicht, dann springt er wieder hier oben hin, rechnet sich wieder aus, wo die nächste Cache-Line ist und guckt, ob er das Tag an der Stelle findet. Und das macht er 4-mal, weil das in diesem Falle ein vierfach assoziativer Cache ist, dann muss er halt an 4 Stellen im Cache suchen.
Alle gleichzeitig anzugucken. Also das auszurollen und die Schleife zu hinterlegen.
Entweder könnte man das machen.
Damit Speicherlatenz verstecken könnte.
Also was wir gemacht haben, da ist eine etwas ältere Folie, das was wir damals gemacht haben, also wir hatten früher ist eine Struktur von unserem Cache, die bestand immer aus dem Tag,
Compare Conditional Moves irgendwo hin, dann die nächste Adresse ausrechnen, Compare Conditional Move irgendwo anders hin und nach den Conditional Moves die Register abklappe, wo die Ergebnisse sind und gucke, ob irgendeins mit Compares was Sinnvolles hatte.
Hätte vielleicht auch funktionieren können. Das Hauptproblem hier ist, dass die Struktur falsch war. Also wir haben immer, das Tag steht sozusagen am Anfang der Cache-Zeile und dann die Daten von der Zeile. Tag, Daten, Tag, Daten. Und was er natürlich hier jetzt macht, er guckt das erste Tag an, nee, passt nicht. Guckt das zweite an, nee, passt nicht. Guckt das dritte an, nee, passt nicht. Heißt aber, ja, und was ist jetzt im echten Cache? Da ist das eine Cache-Line, das eine Cache-Line, das eine Cache-Line.
Ne? Ja, eigentlich bin ich mit der Rekonstruktion die vier Tags auf einmal laden.
Mindestens könnten die vier, und das, was wir dann gemacht haben, mindestens mal die vier Tags sollten in einer Cache-Zeile stehen. Ne? Und das hilft dann ganz massiv. Ja, und dann wird eben hier aus einer 1192 wird dann eine, ich sag mal 50 oder irgendwas, ne? Und dann kann man so eine Funktion drastisch verbessern unter Umständen. Könnt ihr euch vorstellen. Jo, gut. Wenn ihr so ein kleines Tool mal braucht, müsst ihr in den V-Maschinen-Sourcen wühlen. Das hat uns schon etliche Schwachpunkte gezeigt. Wahrscheinlich, aber ihr habt gesehen, also ihr müsst natürlich euer Programm, na, wo sind wir, da.
Die PuffTools macht doch im Prinzip genau das, oder nicht? Also das habe ich irgendwann mal so ein bisschen verwendet, nicht so richtig, aber das hat auch genau so Listings ausgespuckt mit hier Assembler und da, so oft habe ich es getroffen.
Ja, also das Problem, was ihr hier natürlich habt, sind eigentlich zwei Probleme. Das eine Problem ist, ihr müsst euer Programm instrumentieren, also da müssen die Geschichten rein. Das kann man rein theoretisch natürlich einen Compiler machen lassen.
Statischer Code.
Ja, okay, das Beispiel war jetzt statischer Code, klar. Ja,
geht kann auch Java. Ja. Das muss total viel Spaß gemacht haben.
Und solche Geschichten wie hier, wo ist es, dass ich sicherstelle, mit welcher Sampling-Rate, das muss zum Programm eventuell dazu passen. Im Prinzip kann es gut sein, dass 90% übereinstimmen vom Perf-Tool. Gibt's kann gut sein.
Für den Eigenbau.
Weil wir, also wie gesagt, ich habe, wo ist es? Da ist es. Also dieser Profiling-Hinter, der sieht bei uns eigentlich größer aus. Da habe ich halt, wie gesagt, rausgelöscht. Da machen wir noch alle möglichen anderen Sachen. Beispielsweise geben wir hier den Instruction Pointer aus, wenn wir in der eigentlichen virtuellen Maschine sind. Wir geben aber noch andere Info aus, wenn wir im Just-in-Time kompilierten Code sind. Ne? Und zählen da auch noch Zähler hoch und all so ein Zeugs. Das ist was anderes. Hinterher, und das wäre jetzt sozusagen der zweite Teil, der erste Teil, das Instrumentieren vom Programm. Und das zweite, jetzt dieses Matching, ich habe jetzt eine Liste von Instruction Pointern und ich habe hier mein Programm, das zusammen, diese Informationen zusammenpacken, also das Türchen ist, keine Ahnung, lass mich lügen, 100 Zeiler, mehr ist es nicht. Ob man da hätte was klauen können, vielleicht, aber das war dann einfach genug. Wobei unser Tool dann die anderen Infos noch mit einpackt und dann auch noch sagt, also irgendwann habe ich euch mal gezeigt, die Info, Wie viel Zeit brauchen wir zum Ausführen der Instruktionen? Wie viel Zeit brauchen wir zum Kompilieren? Wie viel Zeit brauchen wir für Grafikausgabe und solche Geschichten? Das kommt bei diesem Tool alles so als ein großer Klumpatsch-Info unten wieder raus. Und das kann logischerweise irgendwie ein allgemein Tool natürlich nicht. Jo. Timing. Eine Minute haben wir noch. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen? Jo, okay. Dann danke ich euch fürs Mitmachen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Dankeschön.